Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
Ein ganz herzliches Willkommen von mir, Martin Werner, beim Podcast FAIR von Oikokredit, deiner Genossenschaft für faire Geldanlage. Ja, ich freue mich ganz herzlich, heute die Episode im März für dich gestalten zu dürfen. Das Thema ist die verrückten Nussknacker. Ja, verrückte Nussknacker. Also wir beschäftigen uns mit dem Fairtrade-Unternehmen Packer aus der Schweiz, die sich schwerpunktmäßig mit Nüssen aus dem globalen Süden beschäftigen. Und wir haben dort einen der Mitgründer und dem heutigen Verwaltungsratspräsidenten Uli Baruffol für dich eingeladen. Und wir werden für dich besprechen, was es denn für faire Nüsse braucht, damit die Nussunternehmer oder die Nussbauern im globalen Süden tatsächlich davon profitieren und leben können. Herzlich willkommen im Podcast FAIR, Uli Baruffol.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung und es freut mich immer sehr, über Packer und unsere Arbeit im Süden erzählen zu können.
Uli, ihr habt ja einen sehr, sehr provokanten Unternehmensslogan, We are nuts. Übersetzt, wir sind Nüsse oder wir sind verrückt.
Ja, es ist Honestly we are nuts, ist honestly, das Ganze, okay. Genau. Honestly ist eigentlich, wir arbeiten nach fairen Standards. We are nuts, wir machen Dinge anders, als es andere tun. Das heißt, wir gehen wirklich über die ganze Wertschöpfungskette, was mit all seinen Problemen und Herausforderungen manchmal wirklich schwierig ist. Und darum, honestly, we are nuts.
Gut, da werden wir auch drüber sprechen. Also man muss, gelinde gesagt, verrückt sein, um Fairtrade-Nüsse eine Unternehmung aufzumachen.
Ja, ich denke, wenn man über die ganze Breite geht, muss man schon ein bisschen verrückt sein.
Ja. Das heißt, Was ist die ganze Breite für Packer, jetzt für jemanden, der das hört und nicht versteht?
Die ganze Breite heißt eigentlich von der Zusammenarbeit mit den Kleinbauernkooperativen, wo wir schauen, dass Anbausysteme, Volumen, Zertifizierung etc. besser sind. Dann über die Verarbeitung vor Ort, wo wir Geld investieren in lokale Unternehmen, die dann eben verarbeiten, lagern, exportieren, die finanzieren wir dann. Und dann den Rohwarenhandel bis zu den Kunden in Europa und der Schweiz, wie auch dann die nachgelagerte Verarbeitung zum Detailhandelsprodukt und in den Detailhandel rein.
Also das gucken wir uns auch mal in den ganzen Stufen an. Vielleicht mal zu einer rein konventionellen Nuss, die ich kaufen kann. Der Hersteller oder der Produzent, der die verkauft, was macht der nur in dieser ganzen Kette? Und warum ist das für den Bauern, der die Nüsse anbaut, dann vielleicht problematisch beziehungsweise er verdient nicht das, was am Verkaufserlös in Europa zum Beispiel umkommt?
Also beim klassischen Detailhändler, der kauft seine Rohwaren im Hafen ein, sage ich jetzt mal. Es gibt viele, die gehen schon jetzt in den Ursprung, aber die haben keinen Zugang zu den Produzenten wirklich und die wenigsten davon zu den Kleinproduzenten. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Oft sind auch Nüsse, die dann im Rohwarenhandel rumgereicht werden, die liegen monatelang im Lager rum, bevor sie dann irgendwo einen Abnehmer finden. Und die Rückverfolgbarkeit ist nicht sehr oft gewährleistet.
Das heißt, in konventioneller Sprache, der Produzent, der Bauer produziert einfach seine Nüsse, bringt sie irgendwie an den Hafen über irgendwelche Lieferanten, wird wahrscheinlich von den Lieferanten bezahlt und das ist es für den Bauern?
Normalerweise ist verkauft der Bauer an irgendeinen Händler, einen lokalen Händler, er kauft ein, dann geht es in eine lokale Fabrik, die lokale Fabrik aggregiert wieder Volumen, dann werden diese dann wieder an Händler verkauft, die Händler bringen das dann auf den Markt, im Welthandel, das geht dann eben in die verschiedenen großen Konsumentenländer und dort gibt es zum Beispiel in Europa die großen Händler, die haben riesige Lager an den Häfen, wo dann diese Nüsse eingelagert werden und oft werden die Verkäufe ab Lager dann gemacht und das ist ja schon mit sehr viel Zeitverzögerung drin, auch Qualitätsverlusten sage ich jetzt mal und wenig Transparenz bezüglich der Wertschöpfungskette.
Also ich weiß nicht, von welchem Bauern die Nuss kommt. Und für den Bauern ist es wahrscheinlich auch recht schwierig, weil er verkauft recht früh seine Rohware und verdient wird dann an allen Prozessen dazwischen wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Ne?
Genau. Und es gibt wenig Verständnis für die Probleme des Bauerns beim Detailhändler. Ja. Und wir sind da wirklich, wir haben eine Marke auf dem Markt. Wir wissen, was das Problem ist des Bauern oder der Bauernkooperative. Und wir probieren dann gemeinsam mit ihnen Systeme aufzubauen, die nachhaltig sind für die Bauern und die lokalen Partner und Unternehmen, damit diese eigentlich unabhängig von uns auch einfach ihre Nüsse und Produkte verkaufen können. Und da geht es bei uns eben um verschiedene Themen wie Food Security oder auch Produktion für lokale Märkte. Und dann ist es aber auch wichtig, dass sie Geld verdienen. Das heißt, sie sollen auch Cash Crops produzieren.
Du hast so etwas grob umrissen, hast auch ein paar Details benannt, sozusagen die Probleme der Bauern. Was sind die Probleme? Wo beginnen die sozusagen und welche Lösung bietet Packer in Zusammenarbeit mit den Bauern dann an?
Also eines der größten Probleme überall auf der Welt, das wir sehen, ist eigentlich die Finanzierung dieser Wertschöpfungsketten. Es gibt sehr wenige lokale Finanzinstitute, die Bauern und diese vorgelagerten Zyklus des Wareneinkaufs, bevor dann lokal verarbeitet wird, auch finanzieren. Weil das Risiko, das verstehe ich auch, das Risiko ist hoch. Das heißt, das ganze Microfinancing, welches da ansetzt, muss auch mit sehr hohen Zinsen arbeiten. Und das ist oft einfach nicht machbar für die Bauernkooperativen, die auch keine Assets zur Verfügung haben, die sie als Sicherheit geben können. Das heißt, entweder haben sie keinen Zugang zur Finanzierung oder nur zu sehr schlechten Konditionen.
Das liegt daran, dass landwirtschaftliche Produktion ja auch sehr volatil ist. Also Ernteausfälle, genau. Schädlingsbefall, Weltmarktpreise sind eigentlich ein Jahr vorher, sozusagen, wenn in der Regel wird ja ein Jahr vorfinanziert, je nach Erntezyklus, kann man eigentlich nicht sagen, wenn ich mich jetzt entscheide, das zu finanzieren, wie in einem Jahr die Qualität ist, wie die Erntemenge sind. Also das ist ja auch für einen Investor recht schwierig sozusagen, neben den Konditionen. Wie löst das denn Packer?
Wir machen es zu unserem eigenen Problem, indem wir auch in die lokalen Unternehmen investieren, die sehr eng mit diesen Bauernkooperativen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn unser lokales Unternehmen zu höheren Preisen einkaufen muss oder wenn die Bauern ein Problem haben und das Geld schon bezahlt ist, dann haben wir als Investoren und Aktionäre der lokalen Unternehmen, müssen wir dann mit diesen zusammen eine Lösung finden, dass die Unternehmen weiter bestehen. Das ist ein unternehmerischer Ansatz. Und mit den Bauern eine Lösung finden. Und weil die Bauern sehr eng mit diesen Unternehmen verknüpft sind, haben wir bis jetzt immer eine Lösung auch gefunden.
Das heißt, ihr habt einen lokalen Partner, der dann von den Kleinstbauern wieder kauft, so eine Art Kooperative vielleicht, also das Risiko auch streut. Gehen wir nochmal ganz an den Anfang. Du sagst, die Bauern haben Probleme, die Nussbauern. Wie findet ihr denn überhaupt eure Partner, mit denen ihr dann zusammenarbeitet?
Also die Geschichte von Packer, die fängt ja eigentlich vor 15 Jahren an mit der Fairtrade Alliance Kerala in Indien, die den Exportmarkt für ihre Cashewnüsse gesucht haben, um bessere Preise zu erzielen. Und die Fairtrade Alliance Kerala hat einen Partner, das ist Elements, das ist das lokale Kleinunternehmen, welches die Produkte der FDAK vermarktet. Und wir haben dann so diese erste Wertschöpfungskette in Gang, also unterstützt im Aufbau, und nachher bewegt man sich im Markt und dann kommen neue Partnermöglichkeiten auf einem zu, und wir wissen, dass wir das ganze Nussportfolio weiter ausbauen müssen, um attraktiver zu sein, auch für die Kunden, weil wir dann mehr anbieten können, und so hat sich das eine zum anderen ergeben.
Eine Besonderheit bei euch ist ja, also es tönt jetzt einfach, ich sage, ihr findet unter Kleinbauern oder Kooperativen, mit denen geht ihr eine langfristige Zusammenarbeit ein. Aber es bedarf ja bei den einen oder anderen erstmal auch eine Befähigung, Nüsse in der Qualität herzustellen, die auch ja euch dauerhaft zur Verfügung stellen. Ich meine, euch ist das ja auch wichtig, dass ihr regelmäßig eine Qualität habt, die ihr verkaufen könnt. Dort geht er ja noch ein bisschen so vor, dass ihr auch externe Partner, also zum Beispiel staatliche Entwicklungszusammenarbeiten, mit an Bord holen, also in dieser, sage ich mal, schwierigen Phase erstmal den Produzenten zu befähigen. Was sind das für Partner und wie sieht sozusagen die Befähigung aus,
Ein schönes Beispiel sind vielleicht die Haselnüsse in Georgien. Da haben wir begonnen. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit der HECS hier in der Schweiz, aber auch die Austrian Development Agency ist da mit dabei. Und das ist ein Projekt, das ist eigentlich gestartet, ohne dass es da schon eine Kooperative gab. Dem Ziel auch eine Bio-Fairtrade-Haselnuss-Kooperative aufzubauen, die Haselnüsse in gutem Volumen und guter Qualität für die Industrie produzieren kann. Und der Aufbau, der erste Schritt im Aufbau einer solchen Kooperative ist immer zu probieren, eine Kooperative, die als Kooperative in sich selber funktioniert, aufzubauen. Und dann, sobald die Kooperative gewisse Fähigkeiten hat, dies einfach weiterzuentwickeln. Und dieser erste Schritt ist jetzt in Georgien einfach auch ein sehr schwieriger Schritt, wahrscheinlich auch wegen der Geschichte, Sowjetunion. Aber wir sind da dran und wir sind zuversichtlich, dass es dann auch noch gut geht. Wir haben große Schritte gemacht, aber es dauert immer Jahre. Also das ist, darf man sich nicht keine...
Also es ist spannend, weil ich habe auf eurer Weltkarte geguckt, ihr seid ja überall von Südamerika bis Asien, Afrika und genau Georgien hatte ich mir nämlich rausgepickt, weil ich dachte, hey, das ist, wie funktioniert das kulturell auch? Also das sind ja Welten, wie lange braucht es eben, du hast es angesprochen, auch Jahre, bis so ein Projekt so weit ist. Die Finanzierung macht ihr dann aber erst, wenn sozusagen die Rahmenbedingungen vor Ort auch stimmen. Jetzt ist es so eine Mischung aus staatlicher Hilfe und eurer Finanzierung.
Wir haben eigentlich schon sehr viel investiert in die nachgelagerte Verarbeitung, weil ein Projekt, das dann keine Verarbeitung hat, das macht auch keinen Sinn, weil lokale Wertschöpfung für uns wichtig ist. Das heißt, wir haben schon vor 7 Jahren haben wir begonnen, in eine Fabrik zu investieren, die nun in einem sehr, ist eine sehr schöne Fabrik für Knacken und auch Nachverarbeitung, eben so Hacken, Rösten etc., was man so mit Haselnüssen macht. Auf dieser Stufe sind wir jetzt eigentlich bereit. Auf der Stufe des Bio-Haselnuss-Projektes braucht es noch Entwicklung, damit wir auf die Volumen kommen, die wir brauchen, damit das Produkt auch für die Industrie funktioniert und für den Kunden. Und das dauert jetzt einfach ein bisschen lange und es hat viele Learnings drin. Aber eben, wir sind zuversichtlich, wir bleiben immer dran und wir wissen, es dauert Jahre und darum gehen wir auch nicht in Projekte rein, wo wir dann das Gefühl haben, nach 2 Jahren funktioniert alles.
Und die Fabrik steht jetzt auch in Georgien, um das nochmal...
Die steht in Georgien,
okay,
im Schwarzen Meer.
Und du hast gesagt, es sind viele Learnings bei. Was lernt man denn über die 15 Jahre von den Partnern im globalen Süden?
Wenn ein Projekt vom Herz und vom Bauch her stimmt, dann kann ich Feuer und Flamme werden für ein Projekt. Und ich habe gelernt, dann auch zu einem späteren Zeitpunkt mir wirklich zu überlegen, macht es wirtschaftlich auch Sinn? Und das ist sicher ein sehr wichtiges und gutes Learning, weil heute frage ich mich dann, wenn wir ein neues Projekt starten, macht es denn über 3 bis 5 Jahre wirklich Sinn, in dieser Region diese Volumen zu produzieren? Und wo liegen die Märkte, wo wir das verkaufen können? Was sind die Preise in diesen Märkten? Und dann eben einfach die ganze Rechnung zu machen. Und wenn wir dann zum Schluss kommen, es macht Sinn, dann unterstützen wir das auch. Ein anderes Learning ist sicher, es ist einfacher in einem Kontext, wo man schon Netzwerke hat, etwas aufzubauen, als auf der grünen Wiese, wie wir das in Georgien gemacht haben. Zum Beispiel, wenn ich in Kolumbien, haben wir jetzt 3 Partnerschaften. Es wäre einfacher für mich, in Kolumbien noch eine 4. Partnerschaft aufzubauen, als jetzt in einem neuen Land, wo wir noch nichts haben. Das sind so wichtige Learnings.
Das heißt, wenn ich jetzt eine normale Nuss im Detailhandel kaufe, dort trägt sozusagen der Bauer, ich spreche jetzt einfach mal von dem georgischen Bauer, der entscheidet sich, Haselnüsse anzubauen. Er muss selber klarkommen, wie er die anbaut und dann verkauft er zum aktuellen Preis in Georgien. Bei euch, ihr geht ja viel tiefer rein, ihr unterstützt den Bauern sozusagen in der Verarbeitung. Wo kriegt er sozusagen neben dem Know-how und der Sicherheit auch verkaufen zu können, kriegt er noch einen anderen Preis? Wie sind dann Unterstützungsleistungen? Kriegt er noch Beratung für den biologischen landwirtschaftlichen Anbau? Wie sind da so die Unterschiede, die ihr geben könnt?
Also jetzt, wie eben wir im ersten Schritt analysieren wir die Situation in Georgien auch wieder. Die Bauern produzieren auf ihren sehr kleinen Flächen rund 350 Kilogramm Haselnüsse im Schnitt. pro Hektare. Es ist möglich, über 1,5 Tonnen zu produzieren pro Hektare. Da ist für uns eigentlich klar, dass wir in einem ersten Schritt mal schauen müssen, dass sie ihre Produktionsleistung erhöhen können. Weil wenn sie die Produktionsleistung verdreifachen oder vervierfachen können, dann bringt das denen mehr, als wenn sie noch 20 Cent als Fairtrade-Prämie obendrauf bekommen. Ja. Eigentlich ist das immer der erste Schritt, zu schauen, wie kann man nach biologischen Standards die Produktionsleistung erhöhen, die den Yield, also die Ertrag, den Ertrag zu steigern. Und meistens bringt das viel mehr als noch eine kleine Fairtrade-Prämie obendrauf zu bezahlen, weil die Bauern jetzt in Georgien auch das nicht professionelle Haselnuss bauen.
Und wahrscheinlich auf den Kilopreis umgerechnet ist es dann eben auch nicht viel so, ne? Wenn du sagst 350, 400 Kilo, selbst wenn die einen Euro mehr kriegen würden.
Es ist schon immer schön, mehr zu kriegen. Ja. Und das merken wir auch. Es geht aber in den Diskussionen dann immer um den Preis. Und wenn man dann kurz sagt, aber wollen wir nicht besser schauen, dass es dass ihr mehr produzieren könnt, dann merkt man auch, wie weit sie schon gedacht haben.
Und ist das auch so ein Learning, was der faire Handel allgemein gesprochen jetzt macht? Also, dass die Prämie an sich nicht ausreichend ist für den Bauern, sondern dass es noch mehr braucht, noch mehr Vor-Ort-Beratung, noch mehr Garantien, also dass das nur ein Element im Bereich des fairen Handels sein kann?
Die Fairtrade-Prämie finde ich wichtig. Sie kann aber eben, wenn man Kooperativen hat, die eine gewisse Größe haben und dann auch gewisse Volumen bewegen können, fällt die Fairtrade-Prämie wirklich ins Gewicht, wo dann eine Kooperative eben sagen kann, wir bauen eine Schule oder wir machen sonst irgendwas mit dieser Prämie, das sie brauchen. Im Gespräch ist das aber trotzdem immer wichtig. Und die anderen Punkte, wo wir denken, die sind eigentlich viel wichtiger wie die landwirtschaftliche Beratung oder eben Volumensteigerung etc., die kommen beiden Bauern oft erst später.
Es sind wahrscheinlich nicht so sichtbar.
Es ist nicht so sichtbar und das ist oft auch schwieriger zu transportieren, solange die kooperativen Struktur noch schwach ist, weil dann hat es keine Vertrauenspersonen, welche dann der Kooperative das weitergeben können, wenn sie es selber glauben.
Die Vermittlung, ja klar.
Die Vermittlung ist dann schwieriger.
Ja, wahrscheinlich ist der Effort auch ein größerer, ne? Also das heißt, der Bauer muss ja tatsächlich irgendwie was an seinem Ablauf ändern. Er muss vielleicht andere Gerätschaften kaufen. Das heißt, er muss ja schon wieder eine große Vorleistung erbringen, wo er sich vielleicht eben auch nicht sicher ist, ob die honoriert wird. Ne? So ein höherer Preis ist klar, den kriege ich im nächsten Jahr und da habe ich unmittelbar was.
Ja, und oft auch die Schwierigkeit, dass wenn sie sich wirklich zusammentun und gemeinsam etwas machen, dass dies ihnen wirklich einen Mehrwert bringt, weil oft, und das merkt auch in Georgien wieder, dass die vertrauen einander nicht wirklich. Und es ist dann schwierig, ihnen zu zeigen, dass es Sinn machen würde, ein gemeinsames Trocknungszentrum zu haben, wo sie die Nüsse aggregieren, trocknen und dann als größere Volumen an die Kunden weiterverkaufen könnten. Weil für uns ist jetzt als Unternehmen und Industrie und unabhängig, ob wir das sind oder andere, ist es schwierig, von einzelnen Bauern 50 Kilogramm oder 100 Kilogramm entgegenzunehmen, weil der Aufwand ist sehr hoch. Das heißt, unser Ansatz ist eigentlich, wir möchten gerne, dass die Bauern auf Bauernebene die Nüsse aggregieren, trocknen, dann haben wir eine gemischte Qualität halt. Und dort beginnt dann das Problem, weil jeder Bauer sagt, er hat die besseren Nüsse. Er will einen höheren Preis. Und das ist dann wieder schwierig. Aber zum Schluss, wenn sie dann das zusammen machen, haben sie wirklich eine Marktmacht wieder auf der anderen Seite. Aber ja, dafür braucht es wieder innerhalb der kooperative Personen, denen sie vertrauen müssen. Und das ist immer ein schwieriger Schritt.
Wahrscheinlich die kulturelle Geschichte gerade in Georgien. Es gab ja quasi das Modell der Kollektive, aber die waren ja sozusagen staatlich organisiert, genau, und zum Schluss hat der Staat wahrscheinlich profitiert. Die Corona-Situation macht ja vielen Branchen zu schaffen. Wie ist es, man hört ja im fairen Handel, dass teilweise je nach Gut Liefermengen sich deutlich reduziert haben, Lieferverträge abgesagt wurden, also auch die Produzenten im globalen Süden eine große Unsicherheit haben, auch was den Transport betrifft. Wie sieht es bei Nüssen, insbesondere bei euch, aus? Wo ist es vielleicht besser gelaufen wegen Corona? Wo hat es auch Probleme gegeben?
Ja, natürlich sind bei uns Container sitzen geblieben. Häfen waren geschlossen. Es hat Verzögerungen gegeben. Insgesamt konnten wir das aber alles wieder irgendwie lösen dann im Laufe der Zeit. Das war nicht wirklich ein Problem. Das Problem war dann wieder das Finanzproblem, weil all diese Unternehmen, die haben einen relativ engen Cashflow. Und sobald irgendwo ein, zwei, drei Container sitzen bleiben und sie hinten dran die Kleinproduzenten haben, die weiter liefern, dann wird es mit dem Cash eng. Und weil es nur Lieferverzögerungen waren in unserem Fall, haben wir dann ausgeholfen, unseren lokalen Partnern wieder mit Cash und Finanzierungen, so dass sie weiter ihre Bauern bezahlen konnten. Und so hat sich das dann auch wieder
Es
gab Lösungen. Ja. Aber das war wirklich, wir haben auch gesehen, andere, die nicht so an Kunden angebunden waren, die konnten dann einfach nicht mehr, die hatten keine Finanzierungen. Und lokal gibt es keine Finanzierungen, gerade in diesen Zeiten nicht.
Schwierig.
Das war dann schwierig.
Bei den Finanzierungen seid ihr auch noch einen besonderen Weg gegangen. Klar, wenn ihr spricht von Finanzierung, aber irgendwo muss ja das Geld bei euch auch herkommen. Ihr habt den Crowd bedient, also ihr habt Privatpersonen gefragt, euch Geld zu geben. Warum diesen Weg?
Als wir Pack gestartet haben wir natürlich Geld gesucht, weil wir wollten ja wachsen und wir brauchten Geld, um die Rohren zu bewegen von den Bauern in die Märkte. Und da haben wir eigentlich mal mit Friends and Families begonnen und dann sind wir aber ziemlich schnell auch zu den Banken gegangen. Zu den konventionellen wie auch alternativen und da war es, ich verstehe die Finanzsysteme, es ist schwierig so Kleinunternehmen zu finanzieren im Startup, in der Startup-Phase damals, und weil man nicht weiß, wer überlebt das. Darum haben wir dann auch damals schon entschieden, es ist für uns einfacher, diese Geschichte zu erzählen vom fairen Handel und bei privaten Investoren das Geld auch zu suchen, die diese Geschichte verstehen.
Ja. Und das ging ohne Probleme, also da ist Geld da für gute Projekte.
Wir haben eine gute Geschichte zu erzählen und ein gutes Netzwerk und es geht vorwärts. Ja. Also das ist wirklich schön. Und man merkt auch bei den Leuten, klar hilft uns auch der tiefe Zins wahrscheinlich, aber man merkt bei den Leuten, sie möchten auch in Dinge investieren, wo sie eben vielleicht eine persönliche Beziehung haben oder wirklich spüren, da ist ein Impact dabei.
Ja, ich kann das ja von Seite von Eukokredit International nur bestätigen. Also, wo wir 1975 damit angefangen haben, haben alle gesagt, ja, seid verrückt, ne? Ihr seht euer Geld in Afrika und wo auch immer, das seht ihr nie wieder, ne? Es ist geschenkt. Ja, heute ist so viel Geld um, wegen den tiefen Zinsen, dass ja auch große Investoren auf einmal in Afrika investieren, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, was die Intention dahinter ist. Ne? Paca ist in der Schweiz ein rechter Begriff bei fairen Nüssen. Ihr seid aber auch sehr stark eben in der Gastronomie und also quasi im White Labeling, also im Produzieren für andere tätig. Wo kann ich denn jetzt, wenn ich die Sendung gehört habe, Paca momentan als Privatkunde beziehen? Wie ist da der einfachste Zugang?
Sicher ganz einfach mobile über unsere Webseite im Onlineshop oder dann wirklich im Biofachhandel gibt es uns schon ziemlich gut vertreten überall.
In Deutschland auch oder in Deutschland seid ihr noch so?
In Deutschland sind wir dran.
Seid ihr dran, gut. Dann danke ich dir mal ganz herzlich, Uli, für das Gespräch, auch für die Einblicke. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was bei mir hängen geblieben ist. Und das ist recht vielfältig. Also eine faire Nuss ist nicht gleich eine faire Nuss, sondern es kommt schon darauf an, wie man den fairen Handel betreibt. Je mehr man tut oder je länger man sich damit beschäftigt, den Bauern vor Ort zu helfen, in Beratung, in, wie du sagst, Steigerung von Ernteerträgen, aber auch als langfristiger Partner vor Ort neue Strukturen aufzubauen, desto mehr bleibt tatsächlich langfristig beim Bauern auch hängen. Aber du sagst auch, das Learning ist, es dauert Zeit und es braucht viel Geld. Wenn es funktioniert, ist es dann aber langfristig rentabler für alle Parteien. Ich finde es auch spannend, wie du nochmal aufgezeigt hast, wie so die regionalen Unterschiede in Mentalität, Kultur sind. Ich sage nur Stichwort georgischer Partner, sowjetische Strukturen, wo ihr schon lange dran seid, diese Knacknuss zu lösen. Und für mich ist einfach ganz klar, ruhig ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und eine gute, faire Nuss kaufen. Und wenn dann noch ein paar Stutz, ein paar Euro übrig sind, dann kann man ja auch mal über eine alternative Geldanlage nachdenken. Und du hast Möglichkeiten genannt, andere gibt es bei Oikokredit. Uli, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen zum Podcast Fair. Merci.
Vielen Dank, Martin, für deine Zeit.
Ich danke euch fürs Zuhören. Im April beschäftigt sich Katharina mit dem Thema Unverpackt, also Unverpackt Läden. Ja, bis dahin eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen. Ade und auf Wiedersehen. Ciao.